Sonnencreme vergessen. Okay, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Danke auch für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein. Draußen hat mich eine Dame angesprochen, hat gesagt, Alexander, du hast doch ein Wunder erlebt. Und ich habe heute auch schon für ein Wunder gebetet, dass ich ohne Dolmetscher hier halbwegs verständlich rüberkomme. Weil ich liebe es, in Deutschland immer zu sein, und ich beneide euch. Neid ist etwas Schlechtes, aber ich beneide euch im positiven Sinne, weil ihr eine so schöne Aussprache besitzt. Und wir Österreicher kriegen das einfach nicht hin, auch wenn wir das möchten. Also, ihr müsst mit mir gnädig sein und geduldig. Ich werde mich bemühen, dass ich der deutschen Sprache mächtig werde. Okay, gut, ich möchte etwas vorlesen. Und zwar in der Bibel steht, kehrt von ganzem Herzen zu mir und mit Fasten, mit Weinen und mit Klagen. Und ich will euch die Jahre zurückerstatten. Meine Jahre, die ersten Jahre meines Lebens, waren erfüllt mit Klagen und Weinen, mit Fasten noch nicht. Oder auch mit Fasten, weil ich über 900 Allergien allergisch war. Aber mit sehr viel Weinen und Klagen. Und man kann das jetzt vielleicht ein bisschen schwer erkennen. Aber man sieht hier beim Körper diese ganzen Fleischwunden und Eitergeschwüre. Bei mir war es ähnlich wie bei diesen zwei Damen. Danke nochmal für das tolle Schauspiel. Grandios. Könnte ich Sie buchen, dass Sie immer mitkommen? bei mir war das ähnlich. Ich bin mit fast 18 Jahren am Mönsberg gestanden, bei uns in Salzburg, der dafür bekannt ist, dass dort sehr viele Menschen runterspringen, fast 15 Personen pro Jahr, suizidgefährdet. Und ich war in demselben Moment. Und ich möchte Ihnen heute vielleicht ein Stück weit etwas erzählen, was mich damals abgehalten hat, wirklich zu springen. Und was mich heute einen glücklichen Menschen werden hat lassen, das möchte ich mit Ihnen teilen. Wenn man so schaut, meine Kindheit hat angefangen, so die ersten Jahre, dass einfach ich allergisch war auf das ein oder andere. Ich hatte als kleines Kind schon starken Juckreiz, überall beißt es und ich musste mich kratzen. Und meine Mutter ging dann mit mir zum Arzt und der Arzt diagnostizierte Allergien. Ich war auf circa 50 Lebensmittel und andere Stoffe allergisch. Ich sage Ihnen einige Dinge, dann weiß man schon mal, was ich nicht essen habe dürfen. Ich war allergisch gegen Milch, Zucker, Eiweiß, Mehl und vieles mehr. Jetzt wissen wir alle, das ist ja fast überall drinnen, da habe ich wenig essen dürfen. Ja, und dann ist es immer schlimmer worden, der Juckreiz wurde immer höher und ich war schon in meiner Kindheit, verbrachte ich fast den ganzen Tag damit, mich zu kratzen. Und natürlich habe ich wenig zu essen bekommen, weil ich auf alles allergisch war. Es ging dann so weiter, dass ich die Hälfte von meinem Leben meistens in Arztpraxen war. Das heißt, ich war in Kliniken, ich habe über 150 verschiedene Therapieformen ausprobiert. Ich mache so einmal im Jahr einen Vortrag bei einer Selbsthilfegruppe für Neurodermitiker und die erzählen da immer von bahnbrechenden neuen Therapieformen und die habe ich aber meistens alle schon gemacht. Also wir waren damals sehr innovativ unterwegs. Meine Eltern haben sehr, sehr viel Geld ausgegeben, damit ich gesund werde. Man kann sich da heutzutage wahrscheinlich ein kleines Haus dafür kaufen. Und wir haben sehr viel Zeit investiert, den Weg zu finden der Gesundung. Und es wurde immer schlimmer und schlimmer. Ich hatte auch ein tolles Erlebnis. Man macht ja nicht nur medizinische Sachen, man probiert ja dann wirklich alles aus oder nimmt den kleinsten Strohhalm in die Hand. Und ich war dann mal bei so einem Seminar, es hat 3 Tage gedauert und da hat man sich selber suchen und finden müssen. Ja, wir wurden da 3 Tage in eine Dunkelkammer eingesperrt. Das Problem war, da war es so stockfinster, ich habe nichts gefunden, weder mich selber noch irgendetwas anderes. Aber anscheinend hätte das die Erleuchtung bringen sollen, sich selber hier zu finden und am Ende dann gesund zu werden. Ich habe sehr, sehr viel erlebt und wissen Sie, man kann sich vorstellen, vielleicht wissen Sie selber aus Ihrem Leben, man hegt eine Hoffnung, hat einen kleinen Hoffnungsfunken in sich, probiert etwas aus und kommt darauf, dass es nicht funktioniert. Kennt das jeder von Ihnen? Und er ist enttäuscht. Und es ist mir immer wieder passiert. Ich bin immer wieder wohin gegangen, zu einer neuen Therapieform, habe etwas gelesen in der Apothekerrundschau, habe mir das rausgepickt, meine Mutter hat Termine organisiert, weltweit bei den besten Ärzten und Therapeuten. Und dann hat man Hoffnung. Und auch die Leute, die mit einem arbeiten, haben Hoffnung, dass es besser wird. Und dann wird man angesehen und dann wird gesagt, wir schaffen das gemeinsam. Und du nimmst die ganzen Enttäuschungen, packst sie in einen Pott und sagst, vielleicht dieses Mal funktioniert es. Und einen Monat später bist du wieder enttäuscht. Und das ist diese Hoffnungslosigkeit, die wir oft in unserem Leben haben. Und ich glaube aber, dass Gott uns Hoffnung schenkt für unser Leben, dass wir voranschreiten. Wird es dann ausgesehen im Alltag? Meine Eltern haben sehr viel gestritten, nicht nur wegen mir. Damals dachte ich zwar, es war immer wegen mir, aber meine Eltern hatten Sorge, dass ich einfach nicht mehr gesund werde. Meine Eltern haben sich dann getrennt. Die Scheidung stand im Hause und ich verlor somit meinen Vater. Meine Mutter war alleinerziehende Mutter. Ich liebe sie heute über alles, aber sie war überfordert mit mir, mit meinem Leben, mit meiner Krankheit. Sie konnte einfach selbst nicht mehr und ging dann mit mir zu meiner Uroma. Meine Uroma war eine ganz besondere Frau mit einer tollen Ausstrahlung. Und es gibt ja so Menschen, die erstrahlen den Raum, wenn sie reinkommen. Und es gibt Menschen, die erstrahlen den Raum, wenn sie wieder nach draußen gehen. Und meine Oma war so ein Mensch, die hat den Raum einfach erstrahlt durch ihre liebe, liebliche Art und ihr tolles Wesen. Und meine Mutter brachte mich zu meiner Urgroßoma und sagte, Alexander, du verbringst jetzt mal ein Wochenende bei der Omi. Dann habe ich ein bisschen Urlaub und du kannst dich ein bisschen entspannen. Und meine Urgroßoma hat mir immer diesen Frieden geschenkt. Sie hat immer gesagt, Alexander, setz dich her, entspann dich, beruhig dich. Sie löste bei mir Frieden aus. Und aus diesem Wochenende wurde aber dann eine Woche. Aus dieser Woche wurde ein Monat. Aus diesem Monat wurde ein Jahr. Und aus diesem Jahr wurden 5 Jahre. Vielleicht können Sie sich das jetzt ein bisschen vorstellen. Manche Kinder sind hierinnen. Wenn ein Kind wo abgegeben wird und 5 Jahre nicht mehr abgeholt wird, dann fühlt sich das Kind abgelehnt. Und dieses Kind war ich. Ich fühlte mich von meinen eigenen Eltern abgelehnt und abgestoßen. Und es hatte Auswirkungen auf meinen Selbstwert und auf mein Selbstbewusstsein. Es hatte Auswirkungen auf vieles in meinem Leben. Und es zerstörte einen positiven, fruchtbaren Samen in meinem Herzen. Es zerstörte etwas, dass ich nicht mehr glaubte, dass die Welt gut ist, dass meine Eltern gut sind oder geschweige denn, dass es einen Gott gibt. Es ging dann immer so weiter. Wir versuchten viele Therapien. Ich kratzte mich Tag und Nacht und die Ärzte entschlossen dann, dass ich auf meine Hände Handschuhe bekam, Seidenhandschuhe, damit ich mich nicht mehr kratzen konnte. Aber wenn ich so richtig in Rage war, vor lauter Wut und Bitterkeit und Juckreiz, dann riss ich mir diese Handschuhe runter. Und dann haben sie die glorreiche Idee gehabt, dass sie mich einfach im Krankenhaus in der Nacht, diese 9 Stunden, wo ich geschlafen habe, unter Anführungszeichen, es versuchte, haben sie mich dann am Krankenhausbett festgefesselt. Und da habe ich gelernt, dass die Dinge nicht so laufen, wie wir sie gern hätten. Dinge passieren nicht immer so, wie wir sie planen. Und Dinge funktionieren nicht immer so, wie wir es gern hätten. Man fühlt sich dann im wahrsten Sinne des Wortes festgebunden an eine Situation. Ich konnte nicht mehr aus, ich konnte weder nach links noch nach rechts. Und der Juckreiz war wirklich bestialisch. Diese ganzen Eiterwunden, dieser Gestank in diesem Krankenhauszimmer und die Tränen, die mir dann in die Eiterwunden geronnen sind und gebrannt haben wie Feuer, machte mein Leben schier und unmöglich. Wie sah mein Alltag aus? Meine Oma sagt immer, Xandl, das darf keiner sagen, außer meine Oma. Also meine Uroma. Und sie sagt immer, Alexander, du musst immer suchen, wo irgendwo im Leben ein Sonnenstrahl herkommt. Irgendwo passiert in deinem Leben etwas Positives. Man muss das suchen in seinem Leben. Meine Großmutter lernte mir, dass wir uns auf die Suche nach Glück und Glückseligkeit machen sollten. Die Bibel spricht davon, dass wir glückselig sein sollten. Das bedeutet nicht, dass alles funktioniert, wie wir es gern hätten. Dinge laufen nicht so, wie wir sie uns eben, wie schon vorher gesagt, vorstellen und wie wir die Dinge planen. Aber trotzdem können wir glückselig sein. Und das lernte mir meine Großmutter. Aber mein Alltag sah trotzdem, meine Großmutter mir positiv denken lernte und in Möglichkeiten zu denken, sah mein Alltag schlimm aus. Es war so, in meinem Alltag, wenn ich zur Schule gefahren bin, ist vorher schon erwähnt worden, bin ich teils aus dem Bus rausgeschmissen worden, weil die Leute Angst gehabt haben, dass ich ansteckend bin und vieles mehr. Oder in der Schule hat es dann für alle jungen Leute hier, man mag es nicht glauben, aber in meinem Alter hat es kein WhatsApp gegeben, kein Facebook, kein Instagram und vieles mehr. Da hat man sich in der Schule noch so Zettelchen geschrieben. Und da ist drauf gestanden, willst du mit mir gehen? Ja, nein oder vielleicht. Und da habe ich natürlich nie einen Zettel bekommen, weil kein Mädchen wollte mit mir zusammen sein, weil ich natürlich hässlich war. Wenn dann die Pausenglocke geläutet hat und ich am Schulhof gegangen bin, dann haben mich die Leute mit Steinen beworfen und sie haben mich angespuckt. Und sie haben gesagt so Sätze wie, du dürftest mit deinem Aussehen normalerweise nicht leben. Du bist hässlich. Dich kann man nicht ansehen. Du bist nicht gut genug. Und mein Selbstwert wurde immer geringer und geringer. Und ich hatte dann eine ganz reizende Lehrerin im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt ja so reizende Persönlichkeit in unserem Leben, die uns immer ein bisschen aus der Reserve bringen. Und diese Lehrerin ging zu mir eines Tages, ich hatte sie Maschinenschreiben und EDV, Und sie sagte, Alexander, du kannst nicht, du willst nicht und du redest dich nur auf deine Krankheit hinaus. Und ich hatte eine zweite Lehrerin, die war so Fraktion Peace und Harmony. Und die ging immer zu mir, Alexander, du musst nur an dich glauben. Vertraue, das Leben ist gut. Du machst eine tolle Karriere. Aber ich glaubte dieser Dame nicht, sondern ich glaubte meiner zweiten Lehrerin, die dann sagte zu mir, Alexander, du kannst nicht und du willst nicht. Und eines Tages wird aus dir, wenn du so weitermachst, ein asozialer Penner. Wissen Sie, ich habe Maschinenschreiben geübt und mir fielen dann teilweise die Fingernägel aus, weil sich diese Fleischwunden unter die Fingernägel reinfrasen. Und ich konnte nicht ordentlich schreiben und ich konnte mich nicht konzentrieren in der Schule, weil ich wenig Schlaf bis gar keinen Schlaf hatte. Teilweise habe ich bis zu 2 Stunden in der Nacht geschlafen vor lauter Juckreiz. Und diese Lehre pflanzte etwas in mein Herz. Du kannst etwas nicht. Du bist ein Versager. Wie viele Menschen gibt es, die in unser Leben sprechen ohne Erlaubnis und sagen, dass wir etwas nicht können? Wie viele Menschen sagen uns, dass wir zu klein, zu dick, zu groß, zu dumm, zu übergebildet sind oder was auch immer, Besserwisser, was auch immer in unserem Leben. Menschen sprechen Nachrichten in unser Leben. Wie oft passiert es, dass irgendwo Nachrichten verbreitet werden, die wir sofort annehmen und glauben? Und diese Frau schaffte es, dass ich sogar in meiner Ausbildungszeit als Azubi immer glaubte, ich schaffe die Lehrzeit nicht, ich schaffe die Prüfung nicht. Aber diese Frau hat Gott vergessen. Viele, viele Jahre später habe ich 2 Studiums mit Auszeichnung abgeschlossen. Ich habe 2 Studiums mit Auszeichnung abgeschlossen, weil diese Frau Gott vergessen hat. Und ich glaube, wir sollten den negativen Nachrichten nicht zu viel Raum in unserem Leben geben. Wir wissen, wenn Leute in unser Leben sprechen, kann es verheerende Folgen haben. Es kann positive wie negative Auswirkungen haben. Wie hat da mein Leben weiter ausgesehen? Ich bin dann von der Schule nach Hause gekommen und ich hatte immer von meinem Vater so kleine Baukästen bekommen, so Art Matchbox-Autos zusammenbauen, die dann elektronisch vor sich herfahren. Und ich hatte nie den Mut, dass ich dieses Auto zusammenbaue, weil mein Selbstbewusstsein und mein Selbstwert so im Keller war. Ich hatte nie den Mut, dieses Auto auszupacken und einfach zu beginnen, dieses Auto zusammenzubauen. Weil ich immer dachte, ich bin zu blöd und ich kann das nicht schaffen. Ich hatte null Selbstvertrauen in mich, in meine Umwelt oder in sonst irgendwas in meinem Leben. Und dann passierte es, dass ich meistens auf der Couch gelegen bin und eingeschlafen bin. Und dann eben jeden Abend, wenn ich aufgewacht bin, bin ich dann an der Couch mit meinen ganzen Krust- und Eiterwunden festgeklebt. Und dann bin ich rauf in mein Zimmer und mein Zimmer war das Schlachtfeld. Jeder von uns hat ein Schlachtfeld, wo wir einen Krieg gewinnen müssen, wo wir nicht aufgeben dürfen. Und dieses Schlachtfeld war mein Bett. Jeden Tag hat es meine Mutter überzogen, immer wieder neue Bettlaken aufgezogen, bis sie es aufgegeben hat. Weil mein Bett sah aus, als hätte man dort ein Schwein abgeschlachtet. Es war voller Blut. Können wir das einblenden? Das waren meine Socken. Man sieht es jetzt schwer, weil es einfach ein bisschen zu hell ist. Aber bei meinen Socken, das war reinstes Eiter und Blut drinnen. Und jeden Tag, wenn ich zu diesem Bett ging, nachher dachte ich mir, ich muss jetzt schon wieder in dieses Bett. Ich muss wieder leiden. Ich muss wieder diesen Kampf die ganze Nacht kämpfen mit Geschrei, mit eigenen Schlägen ins Gesicht vor lauter Juckreiz, mit Leid, mit Brennen, Eiterwunden, Geschwüre. Alles das war täglich mein Schlachtfeld. Dann bin ich ins Bett gestiegen und dann habe ich eines Tages wirklich zu Gott gesagt, ich hatte solche Schmerzen, ich hasse dich so abgrundtief. Ich hatte eine kleine Kinderbibel und da stand, dass Gott Wunder tun kann. Und ich sagte, wenn du alles tun kannst im Leben von Menschen, warum kannst du diesen kleinen Alexander im Bett, der keinen etwas getan hat? Ich habe nicht geurteilt über andere Menschen, ich habe nichts gestohlen oder jemandem etwas Böses gewünscht. Warum kannst du diesen Menschen nicht helfen? Und dann stand ich auf in der Früh und das war mein Alltag. In der Früh stand ich dann auf und musste wiederum die Bettlaken von meinem Gesicht und von meinem ganzen Körper mit Kamillen, die aufweichen. Das dauerte bis zu 2 Stunden. Damit ich erst duschen gehen konnte. Und in der Dusche, im Bad, wenn ich reingegangen bin, dann konnte ich mich selber nicht im Spiegel betrachten. Ich hasste Licht. Denn wo Finsternis ist, kann kein Licht sein. Gott sagt, ich bin das Licht. Und es war so finster in mein Herz und ich hasste mich selber, ich hasste die Menschen, die mich geärgert hatten. Ich hasste meine Eltern, ich hasste jeden, am meisten mich selbst und Gott. Und dann ging ich ins Bad und ich nahm immer eine Taschenlampe mit, weil dieses kleine Licht war mir viel angenehmer wie das große Licht. Ich konnte mich nicht sehen und ich packte die Taschenlampe in die Ecke, damit ich mich nicht selber wahrnehmen konnte. Ich konnte mich nicht selber in den Spiegel anschauen. Und ich glaube aber, dass wir nie vergessen dürfen, dass wir geschaffen worden sind, um zu glänzen. Wir sind geschaffen, dass wir uns in den Spiegel schauen und sagen, was kann ich heute anpacken im Leben? Wo kann ich jemand anderen vielleicht inspirieren? Wisst ihr, ich glaube fest daran, dass auch damals bei diesem Spiegel Gott mir schon sagen wollte, ich hab dich gern, ich liebe dich und ich habe einen Weg für dich. Aber damals war mir das Ganze noch nicht bewusst. Und dann ging ich in die Dusche und das kann man sich so vorstellen, das war so, wie wenn 1000 Nadelstiche auf einen runterregnen. Das sind enorme Schmerzen. Und dann so nebenbei bekam ich noch einen grauen Star auf beide Augen, hatte dann noch Asthma sehr stark und ausgeprägt und mein Leben war wirklich am Ende. Und das Schlimmste für mich war, mit 17,5 Jahren, wo ich den Jobcoach von mir hatte, im Krankenhaus, er sah meinen Vater an und er sah mich an und er sagte, Alexander, du bist nicht jobvermittelbar. Wir können dich nicht vermitteln, nirgends. Ich ging mich vorstellen im Büro, da hat mich keiner genommen, weil die Zettel voller Blut waren. Ich ging mich vorstellen auf der Baustelle, wollte noch eine Baulehre machen als Maurer. Und da hatte ich aber keine Kraft. Ich war 1,40 Meter groß mit fast 18 Jahren und hatte 45 Kilo Körpergewicht. Ich war komplett unterernährt. Mein Krankenhausbericht steht ganz groß. Ich war verwahrlost und unterernährt und eigentlich nicht mehr lebensfähig. Und in dieser Zeit saß der Jobcoach von mir und sagte, Alexander, du bist nicht jobvermittelbar. Und dann betrachtete ich meine Zukunft, ich hatte keine. Meine Freunde hatten alles, hatten eine Ausbildung gemacht, gingen in eine höhere Schule, sorgten sich oder machten sich die ersten Gedanken über die eigene Wohnung, hatten eine Freundin. Alles das wurde mir verweigert. Und das war der Tag, wo ich wie beim Schauspiel dann am Mönsberg raufging. Ich sagte zu meiner Krankenschwester, ich gehe spazieren. Ich habe das sonst keinen erzählt. Hatte vorher schon 2 Selbstmordversuche mit Schlaftabletten. Nicht geglückt. Da dachte ich mir bei der Aktion, du bist sogar zu blöd, dich selber umzubringen. Deine Lehrerin hat recht. Also ging ich am Mönsberg. Und am Mönsberg oben hielt ich mich ganz fest mit meinen Händen. Und ich hatte dasselbe, also das Schauspiel ist perfekt gemacht worden, denn so ist es. Immer der Gedanke, springe ich nicht, springe ich nicht. Was werden meine Freunde über mich denken? Was werden die Leute am Grab sagen, der Alexander war ein Feigling? Vielleicht komme ich direkt in die Hölle. Was wird Gott sagen, wenn es einen Gott gibt? Und ich, man kann es ja hier lesen. Heute ist ein Tag, wie jeder andere auch. Ich bin so wütend, weil ich nicht mit den anderen draußen sein kann. Es tut alles so weh. Ich hasse mein Leben so sehr. Man soll ja immer positiv denken, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr. Man merkt, das ist Jugendsprache. Ja? Habe heute keinerlei Verbesserung erlebt. Ich hoffe, dass ich morgen nicht dasselbe denke. Ich hoffe es. Solche Tagebuchauszüge gibt es hunderte. Und ich stand da oben am Berg und ich hielt mich fest. Und ich erinnerte mich an eine Aktion, wie ich 13 Jahre alt war, wo eine alte Dame bei meinen Großeltern am See plötzlich vor mir im Wasser stand und sagte, Alexander, was hast du? Und ich weinte im Wasser und ich dachte mir, was ist das für Spinnerin, die muss doch sehen, wie es mir geht. Und sie sagte, glaubst du an Gott? Ich sagte, nein. Und sie sagte damals zu mir mit 13 Jahren, Alexander, Gott ist bereit, wenn du bereit bist. Und ich war perplex. Diese Dame, die war so Anfang 70, aschgraues Haar, die sah durch meine Augen wirklich durch. Und ich dachte mir, wow, ich habe innegehalten, 4 Sekunden. Und ich wollte mich umdrehen und dieser Dame schreien mit dieser tollen Ausstrahlung. Sie erinnert mich an meine Urgroßmutter auch. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, diese Dame zu suchen, aber sie war weg. Ich habe den ganzen Ort abgesucht mit dem Fahrrad. Ich habe meine Großeltern gefragt, da kennt jeder am Seegrund. Aber keiner kannte diese Dame. Und diese Dame erinnert mich an Mönsberg oben. Bin ich wirklich bereit? Bin ich bereit, loszulassen? Bin ich bereit, aufzugeben? Einfach zu sagen, ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Kapitulation, ich kann nicht mehr. Und an diese Dame erinnerte mich an Mönsberg und ich wollte schon losspringen. Und ich merkte, dass mich etwas im Leben festhält. Ich bin da mit meinen Fleischwunden am Geländer festgeklebt. Und ich musste mich langsam lösen mit enormen Schmerzen. Und ich ging ganz bescheiden den Berg hinunter. Und ich wusste, ab diesem Moment werde ich mein Leben ändern. Wie schaut ein Leben ändern überhaupt in unserem Leben aus? Ich fing an, meinen Onkel anzusprechen, der einzige war in unserer Familie, der gläubig war. Und ich fragte meinen Onkel, ob es diesen Gott gibt. Und ich sagte da oben auch am Mönsberg zu Gott, wenn es dich gibt, dann möchte ich keine Kompromisse mehr schließen. Ich habe genug von der Rabbin, ich habe genug von verspottet zu werden, ich habe genug von allem. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende von meinen Wissen, meinen Daten. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Ich bin 18 Jahre und habe 3 Fünfer im Zeugnis, keinen Job, keine Freundin, keine Wohnung, keine zukunftsvolle Hoffnung. Und ich sagte zu Gott, ich war ehrlich, ich war nämlich wütend. Ich sage, ich bin wütend. Ich hasse dich sogar, weil du mir nicht hilfst. Aber jetzt bitte ich dich, wenn es dich gibt, bitte gib mir ein Zeichen. Und ich glaube fest daran, dass Gott alles zurückgibt, so wie ich vorher vorgelesen habe. Und ich will euch die Jahre erstatten. Gott bezahlt alles zurück, was wir in unserem Leben verloren haben. Und ich glaube an einen Gott, der uns liebt. Und das Vertrauen, Gott beim Wort zu nehmen, fand ich dann in einer Bibelstelle. Und zwar die Bibelstelle kenne ich in- und auswendig. Ich schlug die Bibel auf und sage, okay Gott, dann zeig mal, was hier das Programm ist für die nächsten Tage. Und ich ging mit dem Finger einfach runter und ich vertraute den Herrn. Und es stand ganz klar hier, heute ist der Tag des Heils. Heute. Wenn heute heute bedeutet, dann muss es in diesem Augenblick sein. Und ich sagte zu Gott, ich war sehr direkt und ehrlich, wie ich auch heute noch bin. Ich bin immer sehr direkt. Ich sagte Gott, wenn heute der Tag des Heils ist, dann möchte ich es spüren. Und ich merkte, wie mein Herzen, nicht äußerlich, ganz wichtig, in meinem Herzen sich plötzlich etwas öffnete und ich verspürte Hoffnung. Ich verspürte irgendwie das Gefühl, dass ich im Leben etwas schaffen könnte. Und ich glaube, dass Gott dieser Baumeister ist, zu dem wir hingehen können, weil er diesen Bauplan hat, wie unser Leben ausschauen könnte, wenn wir es mit ihm gestalten, dass wir glücklich werden, frei werden, gesund werden. Vielleicht der eine oder andere kennt dieses Beispiel. Aber dieser 50-Euro-Schein, der ist etwas wert. Wir können mit diesem 50-Euro-Schein essen gehen. Wir können jemanden einladen oder sonstiges, jemanden eine Freude damit machen. Und ab und zu werden wir in unserem Leben, und so habe ich mich gefühlt, jahrelang, einfach zerknittert. Wie viel ist jetzt dieser 50-Euro-Schein wert? 50 Euro. Und manchmal wird auf uns einfach umhergetrampelt. Einfach auf uns draufgestiegen. Wir werden enttäuscht von Menschen, die wir vertraut haben. Und wenn ich den 50-Euro-Schein wieder aufmache, ist er immer noch, hoffe ich zumindest, 50 Euro wert. Und so sieht Gott dich und mich. Er sagt, ich habe den Preis dafür bezahlt auf Golgatha. Ostern gibt es diese hunderte von diesen Jesus-Filmen, wo er gekreuzigt wird. Ich habe den Preis für dich bezahlt. Und Gott sagt, er hat den Preis für mich bezahlt. Und ich sagte, wenn heute der Tag des Heils ist, dann möchte ich sehen, was passiert. Und wisst ihr, das war ja nicht so, dass alles plötzlich happy-peppy war. Ich hatte ja wenig Glauben. Vielleicht gibt es den einen oder anderen darin, der denkt, na, ich habe ja nicht viel Glauben zu bieten. Ich kann nicht glauben. Mir fällt es schwer zu glauben. Die Bibel sagt, dass Gott uns den Glauben schenkt. Unsere Aufgabe ist es nur, einen kleinen Glauben zu haben wie ein Senfkorn. Und diesen Glauben gab ich hin und sagte, Herr, ich glaube, dass du heute da bist. Ich glaube an dich, Gott. Ich glaube, dass bei dir alles möglich ist. Wenn man das Wort, das griechische Wort unmöglich hernimmt, dann bedeutet es nicht fähig genug zu sein, etwas nicht zu können, egal in welcher Situation. Und das griechische Wort möglich bedeutet, fähig genug zu sein, etwas zu schaffen und die Kraft zu haben. Und ich sage ein Beispiel. Ich fing an, plötzlich anders zu denken, weil mein Herz spürte ich einen Herzschlag, der Hoffnung hatte. Und ich habe das Bild dabei. Mein Zimmer war ganz über meinem Bett eine Rocky-Fahne. Ist ein bisschen prollig jetzt, aber diese Fahne hing über meinem Bett. Sylvester Stallone. Und ich sah diese Filme so gern, weil Sylvester Stallone lebt ja auch dieses Leben selbst. Er schrieb ja fast die Geschichte über sich selbst und über sein Leben, Rocky 1. Und dieser Rocky hat immer wieder eine aufs Maul bekommen, aber er ist immer wieder aufgestanden. Und wir haben diese Auferstehungskraft in uns, sagt die Bibel, immer wieder aufzustehen. Wie hat es denn in meinem Alltag ausgesehen? Ich habe äußerlich ja nichts verspürt, es hat sich nichts geändert. Nur in meinem Herzen hat sich was geändert. Ich verspürte eine Motivation. Und zwar normalerweise habe ich bis 3 Nachmittag geschlafen. Total ermüdet, ich wollte nicht aufstehen, ich wollte nichts von der Welt mitkriegen. Und plötzlich hatte ich die Idee, ich sollte joggen gehen. Wer von Ihnen geht joggen regelmäßig herinnen? Jawohl, ah, da müssen wir noch drüber reden, das sind nicht so viele. Okay, sehr gut, sportlich. Und wie ich da so mich aufgerafft habe zu joggen, das hat dann so ausgesehen, so. Und das Blut ist mir überall runtergeronnen, die Krusten sind aufgerissen und alles hat wehgetan. Und ich sagte, heute ist der Tag des Heils, heute ist der Tag des Heils. Und dann kam noch mein Arzt, Professor der Hautklinik. Und er sagte, Xandl, komm her mal, Entschuldigung, ist jetzt österreichisch, muss ich so machen. Der hat gesagt, komm her mal. Und dann hat er gesagt, jetzt sage ich da mal was. Aufgeben tut man nur am Brief und das macht die Post. Also lauf. Also die Ärzte sind sehr wichtig, weil sie motivieren uns. Und dann ging ich joggen und ich brauchte für einen Kilometer eine Stunde. Und ich sagte immer, heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag des Heils. Und ich vertraute Gott. Und ich weiß nicht, ich glaube, dass es oft so ist in unserem Leben. Wir glauben, wir brauchen so einen riesen Glauben, dass sich unsere Situation verändern kann. Aber wenn wir anfangen zu denken, hab ich genug Glaube, wo bleibt dann Gott? Wir vergessen immer Gott an dieser Stelle. Gott glaubt an dich. Gott glaubt an dich, dass du geliebt bist. Gott möchte mit dir eine Beziehung haben. Wir müssen nicht so stark glauben können. Es reicht ein Ja und eine Entscheidung. Es reicht, joggen zu gehen, aktiv zu sein, etwas zu tun. Und ich möchte euch ein Beispiel nennen. Mein Vater war Unternehmer, verkaufte in die 80er Jahre Kopierer und Drucker an große Firmen. Und er nahm mich ab und dann mit zur Arbeit. Und er sagte immer zu mir, Alexander, du musst mir helfen, den Drucker im 3. Stock zu tragen. Das waren damals ja noch Riesendrucker, nicht so klein und fein wie heute. Die haben 100, 120 Kilo gewogen. Und dann ging sein Mitarbeiter mit und die trugen den Drucker zu zweit. Und er hat immer gesagt, komm Alexander, trag mit, du schaffst es. Und dann stand ich immer auf der Seite beim Drucker und hatte meine Hände eigentlich nur auf dem Drucker liegen, weil ich hatte keine Kraft. Aber am Ende gab mir mein Vater immer das Gefühl, ich habe dich gebraucht. Du hast die Kraft gehabt. Und wisst ihr, ich glaube ganz fest, dass Gott auch runterschaut und sagt, dieser kleine Glaube, dieses kleine Senfkorn, wie die Bibel sagt, das reicht vollkommen. Den Rest trage ich. Und Väter sind auf ihre Kinder stolz. Wo sind die Kinder? Ja? Stolze Väter. Mein Sohn ist der Beste hier. Ja. Und Gott sagt auch, du bist der Beste. Du bist gut, so wie du bist. Du brauchst dich nicht groß verändern im wahrsten Sinne des Wortes. Natürlich muss man sich immer ändern und Gott möchte auch, dass wir von einer Heiligkeit in die nächste kommen. Aber grundsätzlich liebt uns Gott, wie wir sind. So, was habe ich noch getan? Ich habe mein Verhalten geändert. Ich habe angefangen, nicht mehr über diese Krankheit zu sprechen. Und ich habe Gott gebeten, dass er mir meine Krankheit mit die Augen vor ihm sehen lässt, aus seiner Perspektive, aus seiner Sicht. Und ich habe gesagt, Herr, ich möchte positiver denken. Ich war so ein negativer Mensch. Ich war ganz, ganz voll mit Negativität. Alles war schlimm. Und für einen Pessimisten, das wisst ihr, gibt es ja 4 schlechte Jahreszeiten. Sommer, Frühling, Herbst und Winter. Ja? Es gibt einfach negative Zeiten. Und ich war so negativ in meinem Denken. Und plötzlich sagte Gott, sieh die Dinge aus meiner Perspektive. Und hat mir Gott ein Bild geschenkt. Ich habe eine Gärtnerlehre begonnen. Mit 16 Jahren hatte die abbrechen müssen wegen Blutvergiftung. Und mein Chef war in einem Gebiet angesiedelt und sein Unternehmen, wo sehr, sehr reiche Leute in Salzburg leben. Und in Salzburg wohnen viele reiche Leute und große Häuser sind dort in der Stadtgegend. Und mein Chef gab mir den Auftrag, dass ich in der Mittagspause, wenn er weggeht, einstweilen alle Bäume ausgraben sollte, die irgendwie aussehen, als würden sie kaputt sein, verdorrt. Und ich sah da ganz links in der Ecke einen Baum, der sah nicht gesund aus. So ein kleiner Buschbaum war das. Und ich nahm den Spaten und ich grub und grub und grub und hackte die Wurzeln ab. Es war Schwerstarbeit. Mein Chef war auf Mittag. Und dann ist mein Chef zurückgekommen. Und ihr hättet sein Gesicht sehen müssen. Er hat die Hände über seinen Kopf zusammengeschlagen und gesagt, Alexander, bist du verrückt? Und ich dachte mir, wieso? Ich war schwer motiviert. Ich habe alles gegeben. Was ist sein Problem? Und er sagte mir, Alexander, genau diesen Strauch, es war eine sehr, sehr reiche Kundschaft, hat genau diese Pflanze extra einfliegen lassen um Tausende von Euro und hat auch noch ein paar Tausende von Euro dafür bezahlt für diese Pflanze und die blüht nur alle 5 Jahre. Und er war fertig mit den Nerven. Und ich auch. Und ich schwitzte. Und ich erkannte, dass mein Chef die Dinge aus einer ganz anderen Perspektive sieht, wie ich sie sehe. Und ich glaube, so ist Gott. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Gott schenkt uns eine Perspektive der Hoffnung. Gott schenkt uns eine Perspektive, in schlimmen Situationen das Beste draus zu machen. Gott schenkt uns eine Perspektive für unsere Ehe, für unsere Krankheit, für unseren Job und für vieles mehr. Und am Ende habe ich gefastet, was ich ja vorher vorgelesen habe. Zwar kehrt von ganzem Herzen zu mir um, mit Fasten, mit Weinen und Klagen. Weinen und Klagen habe ich ja schon genug getan, die ersten 17 Jahre. Was bedeutet Fasten? Fasten bedeutet ja nicht nur, dass man das eine oder andere nicht isst. Fasten heißt, etwas anders zu tun wie vorher, stimmt's? Aber wir Menschen glauben, das hat der Einstein schon gesagt, wir machen immer das Gleiche und da kommt dasselbe raus. Und manche Leute, meiner Nachbarin, habe ich es mal erzählt, die hat dann gesagt, ja komisch, irgendwie möchte ich abnehmen, wollte jetzt joggen und Fitnesscenter etc. Funktioniert irgendwie nicht. Da habe ich gesagt, manchmal schadet es auch nicht, wenn man dann auch rausgeht und das Ganze macht. Ja? Und da hilft aber auch kein Abnehm-Tee, weil das hilft das Einzige, wenn man da 20 Liter trinkt, dann geht man von links nach rechts zum WC, da kann man vielleicht auch abnehmen, aber das war's dann schon. Wir müssen anfangen, unser Verhalten zu ändern. Und darum lernte ich, mein Verhalten zu ändern in Form von, ich werde nicht mehr über diese Krankheit sprechen, ich werde mir von keinem mehr einen Gesundheitsartikel schenken lassen und ich werde meine Sprache ändern. Und Gottes Wort hat Kraft. Und ich habe angefangen, das, was in der Bibel steht, dieses Wort des Herrn, immer wieder über mein Leben auszusprechen. Und wenn ich ganz am Boden war, dann habe ich ausgesprochen, was bei den Menschen unmöglich ist, das war bei mir, ist bei Gott möglich. Und mir ist schlecht gegangen. Ich habe mich nicht danach gefühlt, es war dann keinen Tick besser. Aber ich habe das den ganzen Vormittag ausgesprochen. Und dann ist wer zu mir gekommen und hat gesagt, Alexander, da hätte ich wieder einen Artikel für dich. Die neueste Creme. Ich habe es weggeschmissen und gesagt, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und ich sagte dann zu Gott, ich möchte ein Zeichen von dir, dass eine Kruste runterfällt. Und es ist eine Kruste von meinen Fingern ein halbes Jahr später runtergefallen. Und das stärkte meine Motivation und meine Hoffnung so stark in meinem Herzen, dass ich dran glauben konnte, nach 17,5 Jahre oder hier an dieser Stelle nach 18 Jahre, dass ich glauben konnte, wenn es bei mir nicht möglich ist, ist es bei Gott möglich. Wenn eine kleine Kruste abfallen kann, dann kann ich gesund werden. Und ich ging hinaus, top motiviert, glücklich, dankbar, nur für diese eine Kruste. Wir müssen dankbar sein für die ersten kleinen Erfolge. Und wenn wir dankbar sind für die ersten Kleinen, können die weiteren folgen. Und nochmal ein Jahr später sind alle Krusten abgeflogen. Und manche Menschen fragen mich, ob ich gesund bin. Ich glaube, man kann eine Krankheit wie Neurodermitis lindern. Und ich kenne viele davon, die äußerlich nichts mehr haben. Aber die dürfen dann gewisse Sachen nicht essen, müssen Diäten einhalten, schmieren spezielle Cremen und dürfen keinen Stress haben. Ich trinke 2 Red Bull am Tag, da ist sehr viel Zucker drin. Ich habe 16 Stunden Arbeitstage, habe sehr viel Stress. Und ich schmier irgendwas, was mir gerade in die Hände fällt. Und ich bin heute ganz gesund, weil ich daran glaube, dass ich nie das Wunder gesucht habe, sondern ich habe nur den Wundergeber gesucht. Und vielleicht darf ich jetzt noch eine Minute überziehen, ohne dass ich geköpft werde. 2, danke. Ich glaube ganz stark, dass wir das ersetzen sollen, dass ich kann nicht mit dem Thema, ich kann mit Gott. Ich glaube ganz fest, dass Gott eine Beziehung mit uns möchte. Er ist kein Wunschautomat. Wir sollen nicht nur das Wunder suchen. Ich glaube an Wunder. Aber ich glaube auch daran, dass dieser Wundergeber es verdient hat, ihn zu suchen. Und wissen Sie, ich glaube, es ist so, wie wenn Sie einen Freund haben und dieser Freund kommt immer nur zu Ihnen nach Hause, wenn er Geburtstag hat und sagt, wo ist mein Geschenk? Wie lange würden Sie Freund sein mit dieser Person? Freundschaft basiert auf Beziehung. Erst wenn wir Beziehung haben mit Gott, können wir geheilt werden. Die Apostel hatten kein neues Evangelium. Wir waren jetzt im Hotel, da ist ein neues Evangelium gelegen. Nebenbei gleich die Buddha-Bibel und vieles mehr. Aber da ist ein neues Evangelium gelegen. Die Apostel hatten dieses Evangelium nicht. Aber sie hatten Beziehung mit Jesus. Und wenn wir uns aufmachen, wirklich nicht mehr 50% den Weg zu gehen und 50% den anderen Weg, sondern loszulassen und sagen, Gott, ich habe nichts zu bieten. Ich habe versagt vielleicht. Ich bin vielleicht sogar bei den falschen Kreuzungen abgebogen. Aber ich weiß, dass du mich liebst. Ich weiß aus tiefster Überzeugung, dass ich etwas wert bin. Dass ich wert bin, meine Familie in Einklang zu bringen. Dass ich wert bin, den richtigen Job zu finden. Jesus hang am Kreuz und der wäre nur für dich gestorben, wenn du die einzige Person in diesem Raum gewesen bist. Er hat gesagt, ich habe dich lieb und du bist es wert, für dich zu sterben. Und ich glaube, wir müssen loslassen. Wir müssen anfangen, Gott alles in seine Hände zu geben, weil seine Hände größer sind wie meine und eure Hände. Und ich möchte zum Abschluss eine Geschichte erzählen. Ich war in Amerika, weil meine Frau kommt aus Amerika, also ich bin einige Male in Amerika. Und da waren wir an einem Strand. Und wer von euch kennt noch Baywatch? David Hasselhoff? Oder für die Männer Pamela Anderson? Ja? Oh, die Männer gleich, ja, die kenne ich schon, Hasselhoff habe ich nicht gesehen. Okay. Und diese Personen, so wie es in Baywatch war, sind auch in Amerika an einem gewissen Strand und passen dort auf, dass die Leute nicht ertrinken, dass Kinder sicher unterwegs sind. Und ich ging zu einem dieser Rettungsschwimmer. Und dieser Rettungsschwimmer, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen geschämt neben ihm, der bestand nur aus Muskeln, ist mir vorgekommen. Der hatte nur Muskeln. Und dann fragte ich ihn, wie machst du das, dass du einen Menschen aus dem Wasser weit draußen herausfischst und ans Land ziehst? Und er sagte zu mir, weißt du Alexander, wir sind durchtrainiert, der hat 120 Kilo nur Muskeln gehabt. 1,90 Meter groß, Powerriegel sozusagen. Ich sah dann immer auf meinen Bauch und dachte, ja, okay, muss wieder mal was tun. Aber er sagte, weißt du, Alexander, wir sind durchtrainiert. Wir machen Cardio-Training, wir machen Krafttraining, wir schwimmen täglich, wir trainieren und trainieren und wir können schwimmen wie Delfine. Man sagt, statistisch ist ein Rettungsschwimmer dreimal so schnell im Schwimmen wie jeder andere Mensch. Und sie haben die Kraft. Aber er sagt, eines ist wichtig und das ist für uns wichtig. Das ist für uns alle wichtig hier erinnern. Er sagt, wenn dieser Mensch, der dort am Trinken erscheint, nicht loslässt und nicht vertraut, dass ich ihn aus dem Wasser holen kann und vor lauter Panik einfach selber etwas tut, dann kann es sogar manchmal sein, dass wir selber als Rettungsschwimmer gefährdet sind zu ertrinken. Und dann müssen wir diesen Menschen loslassen. Es passiert nicht oft, aber manche Leute ertrinken, obwohl der Rettungsschwimmer 1 Meter vor ihm entfernt war, weil sie nicht losgelassen haben, weil sie panisch gestrampelt haben. Und ich glaube, dass unser Gott dieser Rettungsschwimmer ist, der tagtäglich am Turm sitzt und sieht, wo seine Kinder sind, die kurz vorm Ertrinken sind. Und er schaut, wenn wir Spaß haben und sagt, schwimmt weiter, habt einfach Fun, habt Freude in eurem Leben. Und wenn etwas ist, wird er uns aus diesem Wasser rausholen. Er wird uns retten. Wenn wir an uns zurücklehnen und sagen, ich probiere nicht wieder 50% hier und 50% Gott oder 10% Gott, den Rest mache ich selber, sondern ich vertraue den Herrn, ich vertraue Gott, ich vertraue, dass Jesus mich liebt, dass er für mich gestorben ist. Und ich lehne mich zurück und lasse mich aufs Ufer bringen. Und bei diesem Ufer steht dann eine Hütte, so wie hier links. Und diese Hütte ist die Hütte, wo wir Gott begegnen, wo er uns ans Land zieht und sagt, schnauf einfach mal aus, beruhig dich, ich habe dich gerettet. Dieser Gott hat mein Leben verändert. Ich habe alles zurückbezahlt bekommen, was ich verloren habe, alles in meinem Leben. Alles, was ich mir gewünscht habe, habe ich bekommen. Ich habe nie das Wunder gesucht, sondern diesen Wundergeber. Und ich wünsche euch aus ganzem Herzen, dass mein Besuch nicht umsonst war, Nicht ich bin es oder ich kann euch Dinge erzählen, die euch frei machen, sondern der Gott ist es. Und diesen Gott wünsche ich mir, wenn ich nach Hause fahre, dass wir tagtäglich suchen, dass wir sagen, ich lasse los und begebe mich in deine Hände. Gott segne euch. Amen.
So, wir kommen jetzt zu einem der spannendsten Teile des Go Specials, finde ich zumindest. Wir kommen zum Q&A und wer sich jetzt wieder, das heißt Question and Answer, und wer sich jetzt aufregt, wieder alles Englisch und so. Das heißt Frage und Antwort, und wir werden Alexander gleich eure Fragen stellen, und er hat eine Minute Zeit, darauf zu antworten. Ansonsten wird er gnadenlos ausgegongt. Ne? Alexander kann sich schon mal seelisch, moralisch drauf einstellen. Und genau, du darfst jetzt, glaube ich, auf die Bühne kommen, ne?
Genau. Wir haben hier deutsches Wasser, sogar mit dem tollen Namen Germania oder österreichisch leckeren Almdudler. Was willst du trinken?
Ja, ein Almdudler.
Almdudler, natürlich. Wie kann man ein Wasser Germania nennen? Ich nehme auch einen Almdudler.
Okay, gerne.
Die erste Frage stellt Julia.
Ah, ich? Okay, ich bin schon dran.
Sagtest du mir.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich war noch so von dem Almdudler irgendwie abgelenkt. Und das ist, ja, gerne, gerne, sehr gerne. Ja.
Okay.
Genau, also hier fragt jemand, hast du noch Narben? Und zwar sowohl seelische als auch körperliche.
Eine Minute habe ich? Nein. Beides nein. Ich habe Gott sei Dank keine Narben mehr. Das ist alles über die letzten 12 Jahre gut verheilt. Und seelisch auch nicht. Aber Gott, ich bin so eine Gesamtbaustelle. Gott findet immer was er bei mir verändern kann. Okay. Und ich denke, man hat sein ganzes Leben ein Stück weit irgendwo kleine Narben, die man aufarbeiten muss. Und das versuche ich immer auch Folge zu leisten. Ja.
Okay. Hier schreibt jemand, ich hatte auch Neuro, aber nicht in der Intensität, wie Sie sie hatten. Gab es in deinem Fall auch eine medizinische Erklärung für deine Genesung, ist die Frage.
Ja, medizinisch, denke ich, weiß man ja, wenn man jetzt zum Beispiel ans Tote Meer fährt, ja, oder Salzwasserbäder macht. Wir wissen alle, dass im Sommer grundsätzlich die Haut immer schöner ist wie im Winter bei jedem Menschen. Das ist einfach Klima und das Salzgehalt ist gut. Zum Beispiel, das wäre jetzt eine Therapieform. Aber meine Ärzte sagten damals, dass es einfach ein Wunder war, es jetzt nicht so genau zu erklären. Wenn es dann auch so bleibt, und das ist ja bei mir der Fall, wurde ja dann 5 Jahre nochmal untersucht und keinerlei Reaktionen, dann ist es wirklich ein Wunder. Ja.
Genau da habe ich eine weitergehende Frage. Lieber Alexander, ich leide an einer chronischen Krankheit, schreibt hier jemand, die niemand sieht. Wie wäre es für dich, wenn deine Neurodermitis wieder ausbricht? Hältst du dann weiter an Gott fest?
Die bricht nicht aus, weil Gott keine halben Dinge macht. Er hat ja nicht das Meer geschaffen und lasst plötzlich die Badewanne wieder aus. Sondern Gott macht keine halben Sachen. Jesus, wenn er Menschen geheilt hat, hat sie geheilt. Und hat sie unterschiedlich geheilt. Er hat zu Leuten gesagt, geh hin in deine Stadt, erzähl es jedem. Er hat zu Leuten gesagt, geh hin, erzähl es keinen. Er hat gesagt, folge mir nach, was auch immer. Und ich glaube, wenn einmal geheilt ist, ist geheilt. Also Gott macht ja keine Fehler. Ja, das heißt, wenn ich bereit bin, diesen Weg und Prozess zu gehen und dann geheilt werde, dann liegt schon, denke ich, auch ein Stück weit an mir, wenn ich immer wieder zurückschaue und sage, aus Angst, es könnte ja wieder kommen. Ich habe das auch lange gehört, sind Leute zu mir gekommen und gesagt, es kommt wieder, aber da habe ich sofort gegengesteuert und gesagt, eben Gott macht keine halben Sachen. Ja, es hat sehr viel auch mit, hole ich diese Kiste wieder raus, wir haben zwei, sage ich mal, Löwen da oben sitzen. Die Bibel sagt, Gott ist der Löwe und der Teufel ist der Löwe, der umhergeht und brüllt. Und wenn wir diesen Brüllen dann wieder zuhören und sagen, dies und jenes könnte passieren, nachher denke ich, können Dinge wieder zurückkommen. Aber abgeschlossen ist abgeschlossen. Und Gott hat ja am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Und er hat nicht gesagt, es ist 40% vollbracht. Vollbracht bedeutet vollbracht.
Sehr schön. Ah, gut. Hier fragt noch mal jemand, fragt noch mal jemand nach der Situation am See und fragt, hast du diese Frau mit den grauen Haaren tatsächlich gesehen oder glaubst du, das war ein Engel?
Na, tatsächlich, weil meine Schwester hat sie auch gesehen, aber die hat dem nicht sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt. Aber die war dann nicht mehr auffindbar. Ich bin ja sehr kritischer Mensch, auch heute noch. Ich bin keiner, der alles gleich und sofort glaubt. Das weiß mein Professor aus dem Studium. Aber ich bin einer, der die Dinge auf den Grund gehen wollte. Und ich habe die auch wirklich mir zur Aufgabe gemacht, die zu suchen. Und meine Schwester hat sie auch gesehen, aber nur kurz. Und ich habe sie halt diese 4-5 Sekunden gesehen. Genau.
Du hast dieses wunderschöne Bild mit dem Rettungsschwimmer gebracht und dass ein Rettungsschwimmer besser helfen kann, wenn man irgendwann loslässt und sich ihm anvertraut. Hier die Frage, welche Tipps hast du, um das Loslassen zu üben, um das Loslassen zu lernen?
Loslassen bedeutet Hände frei, weil ich kann jetzt schwer einen Almdudel als Geschenk annehmen, wenn ich schon 5 Almdudel in der Hand habe. Das heißt, ich muss mir meine Hände frei machen. Kann auch sagen, im Herzen muss ich eigentlich es frei machen. Ich glaube, Loslassen beginnt damit, dass wir einfach sagen, man muss irgendwo was durchschneiden oder weggeben. Man kann das symbolisch machen. Beispiel dazu vielleicht. Wir waren einmal auf einem ganz, ganz großen Kreuzfahrtschiff unterwegs und da habe ich meinen Captain gefragt, wie tief das da gerade ist und der hat so 4.500 Meter Tiefe. Und die Bibel sagte, dass wir unsere Sorgen, Ängste und Nöte an die tiefsten Stellen des Meeres werfen sollten. Und ich habe dann symbolisch von etwas nicht loslassen können. Möchte ich jetzt nicht genau erklären, weil ich habe nur eine Minute. Seid ihr streng, ihr Deutschen daher?
Ja, wir sind sehr streng, wir Deutschen. Nicht so locker wie die Österreicher. Ja,
genau, gedacht. Aber ich muss ja fertig reden. Und dann habe ich eben dieses Problem wirklich auf einen Zettel geschrieben, habe es auch meiner Frau gezeigt, habe einen Stein eben irgendwo aus also einem Deko, beim Schiff gibt es ja einen Haufen Deko, einfach so raus. Ja.
Habe ich geklaut?
Geklaut. Man zahlt eh so viel, das muss schon drin sein. Dann habe ich da diesen Stein reingepackt und dieses Papier und habe bewusst gesagt, Gott, ich lass los. Und ich schmeiße jetzt diesen Stein ins Meer. Und wir waren wirklich mitten am Ozean, da ist weit und breit nichts mehr. Und da habe ich gewusst, 4.500 Meter, da müsste ich schon einen Cameron Diaz runterschicken mit seinem U-Boot, dass das wieder raufkommt, dass ich selber werde da keine Chance haben. Und eben, aus und vorbei.
Loslassen.
Mhm. Genau.
Gut, hier fragt jemand, hat sich einer deiner fiesen Mitschüler eventuell Jahre später bei dir entschuldigt? Ist das vorgekommen?
Entschuldigt nicht, aber geschaut, was aus meinem Leben geworden ist, das schon. Und dann halt eher ein bisschen unterwürfig gewesen und nicht mehr von oben herab. Entschuldigt hat sich nie wer.
Hätte dir das gut getan? Hättest du das, wäre das schön gewesen oder sagst du, okay, es ist in Ordnung so oder?
Aber geiles Leben wie der Mensch, alles gut. Ist mir eigentlich völlig egal. Also ich suche immer, was Gott von mir möchte und ob der sich entschuldigt oder nicht. Wir müssen auch vergeben können. Ich glaube, vergeben heißt eines, den anderen loszulassen. Es ist so, wenn man selber halt Kohlenstücke in der Hand hält und immer schießen möchte und eigentlich sich selber verbrennt. Derjenige, der kann eigentlich nichts dafür, der hat es halt so gemacht, aus seiner Emotion raus und ich muss ja vergeben und loslassen, brauche aber nicht zu glauben, dass der da irgendwie mein Okay dazu braucht, sondern ich muss loslassen. Und wenn ich losgelassen habe, dann kann ja der andere damit tun, was er möchte. Also es wäre mir nicht besser oder schlechter gegangen. Ja. Genau.
Hast du noch eine Frage zum Abschluss? Wenn nicht,
ich hatte ein schönes Abschlussstatement, aber wenn du noch eine Frage hast?
Ja, die kam zweimal. Ganz salopp, wie und wann hast du deine Frau kennengelernt?
Ach so, und das kommt ja auch nochmal, das kann ich dann gleich noch nachschieben, vielleicht hast du dann 1,5 Minuten.
Okay, ja.
Hat deine Frau dich mit oder ohne Neurodermitis kennengelernt, wollte jemand wissen?
Ja, ohne, sonst hätte sie mich nicht genommen vielleicht. Ich weiß es nicht. Oder, Schatz? Na, schon.
Was sollst du jetzt sagen? Was soll sie jetzt sagen?
Ja, genau. Nein, also ich war ja, ich habe sie komischerweise in der Kirche kennengelernt. Ich war nur nicht oft dort, ich habe immer ein bisschen mitgewirkt und habe sie dort kennengelernt und wir wollten eigentlich beide nichts voneinander groß, sondern wir waren einfach Freunde, die guten Austausch hatten und Spaß. Ein Jahr lang sind wir zum Baden fahren und vieles mehr. Und wir erkannten einfach, dass wir zusammenpassen. Und dann, jetzt sind wir schon, Schatz, wie lang? 11 Jahre gut, glücklich unterwegs miteinander. Und das ist auch aus Gott zurückgegeben. Aber ich habe mir zum Thema sich vorstellen etwas. Ich war ja wirklich so frech. Das nervt man auch ein bisschen so in Managementkursen. Man muss sich immer alles aufschreiben und visualisieren und operativ abarbeiten. Und da habe ich mir halt ganz frech aufgeschrieben, 2 DIN A4 Seiten, wie meine Frau aussehen muss. Und zwar nicht vom
das
Optischen.
Das ist wirklich frech.
Das ist frech. Und ich habe ja vorher gesagt, ich bin sehr direkt zu Gott. Ja. Und habe gesagt, Gott, wenn eine Frau, dann so eine. Ja. Und habe aber nicht nur das Äußerliche geschrieben, blond und viele Erfahrungen, aber ich habe eher die Eigenschaften, wie sie sein muss. Also nicht nett und lieb, das Zeug, das geht mir eh, sondern wirklich ganz präzise, wie soll meine Frau sein. Und komischerweise, meine Frau hat es vor, glaube ich, 1 Jahr gelesen, Schatz, gell? Und ihr sind die Tränen gekommen, weil sie ist perfekte Persönlichkeit beschrieben. Also Gott ist super. Man muss es ihm wirklich hinlegen und sagen, Gott,
Also für alle, die jetzt Single sind, ist das jetzt die Anweisung, glaube ich.
Genau, alle, die Single sind, genau. Beim Wachstum hätte ich auch mal aufgeschrieben, hat nicht funktioniert. Ja,
ja, gut, okay. Na, also mit ein bisschen Fragezeichen.
Genau,
ja.
Aber wirklich so genauso, wie es aufgeschrieben war, so ist meine Frau von ihren charakterlichen Eigenschaften.
Wunderbar.
Wunderbar, ja.
Dir vielen, vielen Dank.
Ich habe noch ein schönes Abschlussstatement. Dann, ja. Also hier schreibt jemand, jetzt sage ich, ich habe ein schönes Abschlussstatement und finde es nicht, doch. Also hier bedankt sich jemand dafür, dass du deine Stärke und dein Glauben gezeigt hast hier als Vortragender und ihm damit Mut geschenkt hast. Und ich finde, das ist ein ganz schönes irgendwie Abschlussstatement. Und wir bedanken uns auch ganz herzlich bei dir.
Und er steht nachher noch zur Verfügung, wenn ihr also noch mal Fragen habt, wo ihr sagt, die wolltet ihr hier nicht öffentlich stellen, sprecht Alexander einfach an am Büchertisch. Vielen Dank dir.
Danke.